Okay, es geht weiter. Hier ist Tanja von der RFU und er wird sein Referat halten.
Ja, ja.
Applaus.
Ja, liebe Genossen, herzlich willkommen zu unserer Präsentation von der AFU, Arbeiterfront der Ukraine. Manche kennen uns schon von gestern, wo wir die Vorstellung etwas improvisieren mussten. Heute vertiefen wir das. Genau. Im Rahmen der fortlaufenden Kriege ist es besonders wichtig für alle Kommunisten, ein klares Verständnis vom Imperialismus zu entwickeln. Und hierzu wollen wir euch kurz unsere Vorstellung anbieten. Wir betrachten den heutigen Imperialismus auf die gleiche Weise wie Lenin zu seiner Zeit. Imperialismus ist die höchste Stufe vom Kapitalismus mit der vorführenden Rolle der Monopolen in dem gesellschaftlichen Leben. Seit Lenins Zeit, unserer Ansicht nach, hat Imperialismus qualitativ sich nicht geändert. Des Weiteren lehnen wir alle revisionistischen Auffassungen vom Imperialismus ab, die den Imperialismus zum Beispiel als reine Politik definieren oder den Imperialismus nur einigen Ländern zuschreiben. So zum Beispiel ein bekannter russischer Revisionist Michail Popow sagt, dass nur und allein die USA revisionistisch wären. Und USA könnte kein Imperialist, Entschuldigung, und Russland könnte kein Imperialist sein, denn es Russland wohl am Finanzkapital fehlen würde. Aber auch der Befreiungscharakter, die Zuschreibung vom Befreiungscharakter des Zelensky-Regimes ist fehl, denn dieser Regime ist eigentlich nur für die Versklavung der Ukrainer da. Solche Reden vom Befreiungscharakter des ukrainischen Krieges dienen eigentlich nur den Interessen der eigenen Kapitalisten, um den Kampf von diesen Kapitalisten gegen deren Konkurrenten zu rechtfertigen. Aber auf der positiven Note, die von der Kommunistischen Partei Griechenlands entwickelte Idee der imperialistischen Pyramide steht uns sehr nahe. Wir halten sie nicht für eine theoretische Neuerung, aber sie ist eine sehr gute Beschreibung von dem, was Lenin bereits zu seiner Zeit geschrieben hat. Nun schildern wir unsere Position zum Krieg in unserem Heimatland. Dieser Krieg ist ein weiterer lokaler Konflikt zwischen zwei imperialistischen Blöcken. Der eine hat sein Zentrum in Washington, der zweite in Peking. Um den Konflikt zwischen Russland und Ukraine objektiv verstehen zu können, muss man sich diesen Konflikt zwischen zwei imperialistischen Blöcken vor Augen halten. Eine wirkliche Änderung der Hierarchie wird wahrscheinlich erst im Zuge des bevorstehenden Dritten Weltkriegs möglich sein. Vor diesem Hintergrund können wir den Krieg in der Ukraine als eines der Vorspieler betrachten, die das Kräfteverhältnis nur unwesentlich verändert haben. Dennoch sind bestimmte Veränderungen in der Welt, die mit dem aktuellen Krieg verbunden sind. Der Krieg hat erhebliche Auswirkungen auf solche Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien, den Iran und Indien gehabt. Die lokalen Kapitalisten könnten sich gewisse Vorteile verschaffen. Auf der anderen Seite steht der Wirtschaftskrieg zwischen Russland und EU. Die EU hat ihre kapitalistischen Positionen verloren und dies wird auch von USA aktiv ausgenutzt. Die BRICS hat sich in den letzten zwei Jahren erfolgreich erweitert, was Chinas Position gestärkt hat. In Brasilien kam Lula an die Macht und in Afrika wandten sich Niger, Burkina Faso und Mali der chinesisch-russischen Seite zu. Auch die Beziehungen zwischen China und Russland haben sich geändert. China transportiert nun viel mehr Industriegüter an Russland und Russland hat deren Rohstoffexport an China umorientiert. Die Veränderungen ändern zwar nichts an der Hierarchie, sind aber wesentlich. Alle Kommunisten sollten aufmerksam die Nachrichten lesen und studieren, was in der Welt geschieht. Selbstverständlich nicht, um zu wissen, welche Kapitalisten den besseren Preis anbieten, sondern um die besten Taktiken und Strategien für den Kampf zu entwickeln. Die Lage der Arbeiter seit dem Zerfall der Sowjetunion ist auch ohne Krieg miserabel gewesen. Mit dem Kriegsausbruch verschlechtert sich die Lage der ukrainischen Arbeiterklasse jedoch rapide. Wie die Lage der ukrainischen Arbeiter ist, seht ihr auf der folgenden Folie. Hier ist ein Vergleich zwischen Jahren 2022 und 2023. Oh je, das ist nicht komplett übertragen worden. Allerdings kann ich jetzt das trotzdem beschreiben. Oben seht ihr, also links sind die Zahlen, Prozentangaben für das Jahr 2022, rechts für 2023. Und dann oben seht ihr, dass im Jahr 2022 müssten fast 20% der Ukrainer am Essen sparen. Im Jahr 2023 bereits schon 26%. Noch im Jahr 2022 mussten 33% der Menschen an der Kleidung sparen. Im 23 müssten es weniger machen, nur 25%. An der kleinen Technik müssen in beiden Jahren seit dem Kriegsbeginn 22% der Bevölkerung sparen. Aber auch Sparen an der großen Technik müssen 12,5% im Jahr 2022 und 13,9% im Jahr 2023. Das Einkommen der Menschen sinkt, während die Ausgaben steigen. Hier ein paar trockene, aber wichtige Zahlen. In Kiew betragen die Mieten im Durchschnitt 78% des Lohns. Von den Einkommensbußen seit Kriegsbeginn sind 81% der Arbeitnehmer betroffen. Unsere obersten Geschäftsleute haben den Ukrainern zum neuen Jahr ein Geschenk gemacht. Sie haben die Strompreise um 15% erhöht. Der Finanzbeamte Getmansev spricht von einer erheblichen Erhöhung der Gassteuer, welche dessen Preis um mindestens 30% erhöhen würde. Kommen wir schließlich zum Absurdesten. Der ukrainische Finanzminister fordert eine mehrfache Kürzung des öffentlichen Verbrauchs, um die Wirtschaft auf Kriegsfuß zu stellen. Die Tatsache, dass in der Ukraine im vergangenen Jahr bereits 26% der Bevölkerung an Lebensmitteln gespart haben, stört den Minister in keinster Weise. Was ist der Grund für solche absurden Worte und Handlungen der Regierung? Ganz einfach. Der Internationale Währungsfonds ist mit dem Haushaltsplan der Ukraine für 2024 nicht zufrieden und verlangt daher eine Erhöhung der Einnahmen um 40 Milliarden Hryvnia bzw. 1 Milliarde Euro. Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass die Schulden der Kapitalisten von den Arbeitnehmern beglichen werden müssen. Ja, genau, da kommt auch schon das Bild. Dankeschön. Auf dem Bild links könnt ihr auch noch kurz anschauen. Blauen Zahlen sind die Durchschnittslöhne in Hryvnias. Für Euro müsst ihr durch 40 teilen. Und die Zahl darunter, also zum Beispiel jetzt bei Kiew in der Mitte, wo 20.000 steht, darunter steht 78%. Das heißt, dass ein durchschnittlicher Ukrainer, der keine Eigentumswohnung hat, muss 78% seines Lohnes für die Miete ausgeben. Ein weiterer Beispiel für solche große Prozentsätze ist Lviv im Osten, also Lemberg vielleicht aus der Geschichte. Da müssen die Menschen 80% des Gehalts für die Miete abgeben. Ja. Die Frage der Mobilisierung verdient eine gesonderte Betrachtung. Derzeit wird ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, der eine weitere Verschärfung der Mobilisierungsmaßnahmen vorsieht. Es ist noch nicht verabschiedet, aber die vorgeschlagenen Maßnahmen sind so unsinnig, dass sie selbst den nationalistisch gesinnten Patrioten missfallen. Die ukrainischen Arbeitnehmer haben viele Gründe, unzufrieden zu sein. Das Problem ist, dass die Unzufriedenheit derzeit entweder erfolgreich unterdrückt oder in Formen sublimiert wird, die für die Bourgeoisie akzeptabel sind. Es lohnt sich, dies näher zu erläutern. Die meisten Gewerkschaften sind korrupt und arbeiten mit den Kapitalisten zusammen. Das geht so weit, dass die Kapitalisten selbst die Arbeiter zwingen, solchen Gewerkschaften beizutreten. Was machen diese Gewerkschaften? Sie ziehen die Beiträge ein und kaufen den Arbeitnehmenden gelegentlich Weihnachtsgeschenke. Dieser Zustand dauert schon sehr lange an und deshalb ist der Kampf der Gewerkschaften in den Augen der Bevölkerung sehr diskreditiert. Die Tatsache, dass der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes vor kurzem bei einer Bestechung in Höhe von $150.000 ertappt wurde, trägt nicht dazu bei, den Ruf der Gewerkschaften zu verbessern. Außerdem sind seit dem Ausbruch des Krieges jegliche Streiks verboten worden. Andererseits hatte die bürgerliche Propaganda vor dem Krieg und vor dem Maidan die Bevölkerung daran gewöhnt, dass Protest gleichbedeutend mit Demonstration ist. Manche Menschen kennen vielleicht nicht einmal andere Formen des Protests. Die Demonstrationen selbst sind oft reaktionär und in Wirklichkeit regierungsfreundlich. So schwappte beispielsweise vor kurzem eine Welle von Kundgebungen über die Ukraine, die sich gegen die Korruption in den Kommunalverwaltungen richtete. Man könnte denken, dass Korruption schlecht und ihre Bekämpfung gut seien. Die Demonstranten forderten jedoch Geld aus den lokalen Haushalten an die Armee zu überweisen. Diese Kundgebungen wurden in den sozialen Netzwerken breit beworben und die Werbebeiträge und Videos ähnelten einander sehr. Wir gehen davon aus, dass diese Kundgebungen von interessierten Personen großzügig bezahlt wurden. Alle echten Protestaktionen in der Ukraine werden immer von der Staatssicherheit beobachtet und die Teilnehmer der Aktion laufen Gefahr, Opfer von Repressionen zu werden. Dies war bereits bei den Matrosen in Odessa im vergangenen Jahr der Fall. Schließlich müssen wir auch die Rolle der Propaganda erwähnen. Der Krieg hat den bürgerlichen, insbesondere der regierungsfreundlichen Propagandisten sehr geholfen. Während zum Beispiel 2021 das Zelensky-Regime extrem unpopulär war, stieg die Popularität des Führers 2022 sprunghaft an. Der Anschein eines äußeren Feindes hält den Menschen, die inneren Feinde zu vergessen. Wie soziologische Erhebungen zeigen, begann jedoch 2023 die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu wachsen. Auch die fanatischen Erwartungen an die Rückeroberung aller Gebiete innerhalb der Grenzen von 1991 sind zurückgegangen. Fassen wir das Thema zusammen. Die Situation ist zweifelsohne schlecht. Das Klassenbewusstsein der Ukraine ist noch im Winterschlaf. Es gibt keine Massenbewegungen der Arbeiter, geschweige denn eine kommunistische Bewegung. Aber trotz aller Schwierigkeiten arbeiten unsere Aktivisten mit Proletariern, Studenten und Soldaten zusammen. Im Lande braut sich eine Menge Wut zusammen und einzelne Klassenkämpfe können manchmal noch gewonnen werden. In der Ukraine gibt es einen metaphorischen Ausdruck für den Kampf zwischen dem Fernseher und dem leeren Kühlschrank. Wir sind überzeugt, dass der Sieg des Kühlschranks unausweichlich ist. Die Frage ist nur, ob der Sieg des Kühlschranks zum Sieg der Hungrigen führen wird. Dafür tun wir alles, was in unserer Macht steht. Und hier sind noch ein paar Zahlen für die Übersicht, wie Vertrauen in den letzten Jahren gesunken ist, beziehungsweise in den letzten Kriegsjahren. Wir gehen zuerst an die Streitkräfte. Man sieht, dass im Mai 2022 wirklich 98%, also wirklich die Majorität der Bevölkerung, den Streitkräften vertraut hat. Aber selbst diese Verteidiger der Bourgeoisie haben 4% an dem Vertrauen verloren. Die Volontäre sind im Vergleich gleich geblieben. Der Präsident, der bei 91% bei dem Anfang von dem Krieg angefangen hat, ist nun bei 76%. Die kommunalen Regierungen sind und waren bei 50%. Die Regierung selbst hatte am Anfang sogar 74%, dies ist aber drastisch auf 39% gesunken. Das Parlament ist von den 58% auf die schwache 21% gesunken. Und dann in der Ukraine gibt es noch einen Telemarathon, wo Nachrichten über den Krieg ausgestrahlt werden. Am Anfang haben noch fast 70% dem vertraut, nun nur noch 48%. Und was zuvor erwähnt wurde, eben zu dem Friedenswunsch, man sieht, dass am Anfang des Krieges waren nur 10% der Ukrainern dafür bereit, die Gebiete an Russland abzugeben, damit der Krieg möglichst schnell beendet wird. Mittlerweile sind es schon fast 20%, also die Anzahl der Menschen, die bereit sind für Gebietsabgaben, hat sich auch verdoppelt. Ja, jetzt kurz an die Dolmetscher, kleiner Freitext. Wir haben einige Mitglieder, die Besatzung von Russland persönlich erlebt haben. Also nicht die Besatzung von 2014 mit Elena Dernier, das wäre eine andere Geschichte, sondern wirklich von 2022. Und dazu können wir was erzählen. Mitglieder unserer Organisation waren in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in den besetzten Gebieten anwesend. Aber derzeit sind wir in den Gebieten nicht mehr aktiv. Der folgende Bericht beruht auf den persönlichen Erfahrungen eines der Autoren des Berichts. Alles, was gesagt wird, gilt nur für die neu besetzten Gebiete, da die Krim und die alten Gebiete der LNR und der NR ein separates Thema sind. In den Frontgebieten und den besetzten Gebieten können die Menschen nicht immer ihre grundlegendsten Bedürfnisse erfüllen. Es kann sein, dass es kein Internet, keinen Mobilfunk, keinen Strom und kein Wasser gibt. Eine der Autoren dieses Berichts hat wiederholt Wasser aus einem Brunnen außerhalb der Stadt holen müssen. Lebensmittel und andere Produkte werden von Spekulanten zu hohen Preisen verkauft. Viele Menschen sind arbeitslos und leben monatelang von Ersparnissen oder humanitärer Hilfe. Für jede Arbeit im Zusammenhang mit der Besatzungsverwaltung kann man für immer als Kollaborator abgestempelt werden, selbst wenn man als Reinigungskraft gearbeitet hat. Regelmäßig bewegen sich Kolonnen von Fahrzeugen durch die Stadt. Die Bewegungsfreiheit außerhalb der Siedlung kann eingeschränkt sein. Durch Kämpfer und Granatenbeschuss ist das Leben der Zivilbevölkerung ständig bedroht. Alle Arten von kriminellen Elementen nutzen die Situation aus, fast jedes Geschäft ist von Plünderungen bedroht. Ein anderes Thema ist das Verhalten des russischen Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Alles hängt sehr stark von den persönlichen Eigenschaften bestimmter Militärangehöriger ab, da dem Militär in den besetzten Gebieten vieles erlaubt ist. Zum Beispiel kann das Militär den Menschen unter verschiedenen Vorwänden die Autos wegnehmen. Danach nehmen sie die Nummernschilder ab und malen die Buchstaben Z und V auf die Autos. Das Militär kann an Straßensperren seine Position ausnutzen und Zivilisten wortwörtlich ausrauben. Natürlich gibt es auch umgekehrte Beispiele für anständiges Verhalten des Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung. Aber im Durchschnitt behandelt das Militär in den sogenannten neuen Gebieten die Bevölkerung gleichgültig oder negativ. Es ist nicht einfach, über die Aussichten für die Kämpfer der Arbeiter und Kommunisten zu sprechen. In der LNR und der DNR wurden die kommunistische und jede andere Opposition vor langer Zeit beseitigt und selbst wirtschaftliche Kämpfer sind mit Repressionen verbunden. Eine ähnliche Situation ist in den neuen besetzten Gebieten. Uns liegen keine Informationen über dort tätige marxistische Organisationen vor. Dennoch wissen wir von zwei Streiks im besetzten Mariupol. Ein erfolgreicher Streik bei der Wassergesellschaft und ein Streik von russischen Gastarbeitern auf dem Bau mit unbekanntem Ausgang. Was die Strategie und Taktik der Kommunisten in besetzten Gebieten anbelangt, so sehen wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder einen sehr tiefen Untergrund oder das Verlassen und den Anschluss an lokale Organisationen. Jede sichtbare Aktivität in den besetzten Gebieten wird sehr schnell und brutal unterdrückt werden. Vor dem Krieg war der Chauvinismus in der Ukraine viel schwächer. Die Zahl der Faschisten war relativ gering und für den Großteil der Bevölkerung uninteressant. Derselbe Zelensky gewann vor allem dank Friedensversprechen in Donbass und Änderungen in der Sprachpolitik. Mit Beginn des Krieges erhielt der Chauvinismus in der Ukraine objektiv Gründe für eine Stärkung. Ein imperialistischer Krieg beinhaltet immer den Einsatz von Chauvinismus, um die eigenen Proletarier ideologisch dazu zu bringen, im Namen der Interessen des Kapitals gegen andere Proletarier zu kämpfen. Leider sind mittlerweile die meisten politisierten Ukrainer in gewissem Maße anfällig für Chauvinismus. Natürlich hat die chauvinistische Raserei seit Kriegsbeginn nachgelassen, ist aber immer noch stark. Es ist wichtig anzumerken, dass Chauvinismus unter ukrainischen Flüchtlingen in Europa weniger verbreitet ist als unter denen, die in der Ukraine geblieben sind. Seit Beginn des Krieges haben die faschistischen Kräfte in der Ukraine ihren Einfluss deutlich ausgeweitet. Paramilitärische nationalistische Organisationen wie Azov konnten zu vollwertigen Einheiten der ukrainischen Armee werden. Jetzt sind die Faschisten der dritten separaten Angriffsbrigade an die Stelle Azovs getreten. Es ist bekannt, dass viele faschistische Organisationen direkt von den ukrainischen Staatssicherheitsbehörden überwacht werden. Dies ist notwendig, damit die Faschisten die Drecksarbeit erledigen und die Hände der Behörden sauber bleiben. Obwohl die Faschisten in den Sicherheitskräften deutlich stärker geworden sind, haben ihre politischen Parteien immer noch keinen großen Einfluss im selben Parlament. Wir haben die Situation der Faschisten in der Ukraine bereits mehrfach mit der Metapher der Wachhunde der Bourgeoisie beschrieben. Ja, sie sind wirklich gefährlich, aber jetzt sind sie ein Werkzeug der Macht und nicht die Macht selbst. Die wahre Macht in der Ukraine liegt in den Händen von Populisten aus Zelenskys Partei und ausländischem Kapital, dessen Interessen diese Partei bedient. Die Ukraine bewegt sich in Richtung Faschismus, sie wird faschistisch. Das heißt, es werden Bedingungen für den Faschismus geschaffen. Immer wieder verlieren die Ukrainer grundlegende bürgerlich-demokratische Freiheiten. Zu sagen, dass der Faschismus in der Ukraine bereits etabliert sei, wäre jedoch unserer Meinung nach falsch. Das Schlimmste kommt noch. Historisch und logisch ist der Faschismus das letzte Mittel der Bourgeoisie gegen die Arbeiterbewegung. Jeglicher Autoritarismus und Chauvinismus der Bourgeoisie kann nicht als Faschismus bezeichnet werden. Wir glauben, dass die Bourgeoisie den Faschisten genau dann eine echte Chance geben wird, an die Macht zu gelangen, wenn das Proletariat beginnt, eine Gefahr für die bürgerliche Herrschaft darzustellen. Der Ausgang des Kampfes zwischen Faschisten und dem Proletariat hängt davon ab, ob die Kommunisten das Proletariat führen und zum Sieg führen können. Leider sind die meisten politisierten Ukrainer heute in dem einen oder anderen Maße chauvinistisch eingestellt. Entschuldigung. Ja. Ein paar Worte zu uns. Unsere Organisation hat sich im Untergrund entwickelt und wird dies auch weiterhin tun. Für die Zukunft planen wir lediglich, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Wir arbeiten ausschließlich inoffiziell mit Arbeitern, Studenten und Soldaten zusammen. Das heißt auf lokaler Ebene oder innerhalb von Basisorganisationen, die nicht als korrupt oder mit den Behörden verbunden sind, gelten. Das ist notwendig, um weder uns noch die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, zu gefährden. Wir wollen in der Zukunft eine kommunistische Partei werden. Und wir wollen es sein und nicht nur den Anschein erwecken, Für uns ist die kommunistische Partei die Avantgarde-Partei des Proletariats. Davon sind wir noch sehr weit entfernt, aber wir bewegen uns in diese Richtung. Wir knüpfen ständig neue Verbindungen und kanalisieren heimlich die Aktionen der Arbeiter, Studenten und Soldaten in die richtige Richtung. Wir werden mit der Bevölkerung im Verborgenen arbeiten müssen, bis sich die Bedingungen zum Besseren verwenden. Vielleicht sind wir bis dahin in der Lage, uns als Partei zu organisieren. Wir glauben, dass in der Ermangelung einer kommunistischen Partei die Hauptaufgabe der Kommunisten in der Ukraine darin besteht, die Basis für eben diese kommunistische Partei zu schaffen. Eine solche komplexe und umfassende Aufgabe erfordert die multidirektionale Entwicklung der AfU als Arbeiterorganisation und die ständige Ausweitung seines Tätigkeitsbereiches. Lesezirkel als unsere Aufgabe. Die theoretische Ausbildung besteht aus einem umfangreichen System von Theoriezirkeln zu den Grundlagen der marxistischen Theorie und darüber hinaus aus dem Studium der Werke der großen marxistischen Theoretiker. Der Einführungskurs zielt darauf ab, den Studenten mit den Grundlagen der marxistischen Theorie, den Grundbegriffen der Philosophie und der politischen Ökonomie vertraut zu machen. Das Format des Kurses besteht aus einer Lektüre des Textes vor dem Kurs und einer allgemeinen Online-Diskussion zwischen der Klasse und dem Kursleiter, wobei der Kursleiter Fragen stellt und die Klasse auf der Grundlage der Lektüre antwortet. Alle Zirkel werden aus Sicherheitsgründen ausschließlich online abgehalten. Es gibt immer Raum für Diskussionen zwischen den Schülern selbst und mit dem Lehrer. Der Grundlagenzirkel bietet eine Basis für das Verständnis der gegenwärtigen Welt und für die Frage, wie man sie verändern kann. Neben dem oben erwähnten Grundkurs organisiert die AfU auch fortgeschrittene Kurse für Mitglieder der Organisation und Mitglieder, die den Grundkurs erfolgreich abgeschlossen haben. Dort werden solche monumentale Werke des marxistischen Denkens wie Friedrich Engels' Anti-Düring, Ewald Iljenkows Dialektik des Abstrakten und Konkreten im marxischen Kapital und anderer Werke untersucht und analysiert. Solche Zirkel ermöglichen es, das theoretische Niveau der AfU-Mitglieder und ihre praktische Wirksamkeit für die Sache der Revolution ständig zu erhöhen. Unsere Aufgaben im Bereich Agitprop. Die aktive Propaganda kommunistischer Ideen ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit jeder kommunistischen Organisation. Diese Tätigkeit erfüllt gleich mehrere zentrale Aufgaben der kommunistischen Bewegung. Gewinnung neuer Mitglieder in unserer Lesezirkel und damit in die Reihen unserer Organisation, Verbreitung der Ideen des Marxismus und Beseitigung des politischen Analphabetismus in der Bevölkerung. In unserer Medienarbeit haben wir mehrere Richtungen. Unser YouTube-Format besteht aus 20- bis 30-minütigen Videos mit Analysen sowohl aktueller Ereignisse, imperialistischer Krieg, Korruption und bürgerliche Propaganda in der Ukraine, als auch historischer Ereignisse. Arbeiteraufstand in der Arsenalfabrik im Winter 1918 in Kiew, die Geschichte des Feiertags des 8. März und die Deindustrialisierung der Ukraine nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Neben vollwertigen Videos erstellen wir auch Podcasts, in denen wir uns mit aktuellen Themen der Gegenwart und der Vergangenheit befassen. TikTok und YouTube Shorts sind für uns von großer Bedeutung, da wir sie als Plattformen nutzen, um ein großes Publikum zu erreichen. Unsere Videos können auf diesen Plattformen oft Zehntausende von Aufrufen erreichen. Außerdem haben wir eine regelmäßige Rubrik mit dem Titel Nachrichten der Arbeit und des Kapitals, in der unsere Mitglieder eine umfassende marxistische Analyse der nationalen und internationalen Nachrichten vornehmen. Aufgaben von gewerkschaftlichen Aktivitäten. Die Aktivitäten der AfU im Bereich der Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung sind weniger umfangreich. Wir werden durch die Mobilisierung des ukrainischen Sicherheitsdienstes nach dem Ausbruch des imperialistischen Krieges und das gesetzliche Verbot jeglicher Streiks oder Arbeitskampfmaßnahmen während des Kriegsrechts behindert. Hier geht es vor allem darum, die Theorie und die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung zu studieren, mit ausländischen Kollegen zusammenzuarbeiten und Gewerkschaftsführer in Organisierungszirkeln zu schulen. Es gibt eine begrenzte Anzahl lokaler Gewerkschaftsarbeiter, aber aus Gründen der Geheimhaltung können wir keine näheren Angaben machen. Die IFU hat auch einige Kontakte zu den Arbeitnehmern durch Arbeitnehmerkorrespondenten. Aufgaben der Rechtsabteilung. Die Kapitalisten nutzen die besonders schwierige Lage der ukrainischen Arbeiterklasse aus, indem sie die Arbeiter oft täuschen und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Der Grund dafür ist die Untätigkeit korrupter Gewerkschaften und staatlicher Institutionen bei der Verteidigung der Arbeitnehmerrechte. Als Konsequenz hat die IFU eine Rechtsabteilung gegründet. Unsere Juristen verfassen Artikel und Kurzkommentare zur aktuellen Gesetzgebung und bitten Arbeitnehmern in Not rechtlichen Beistand. Unter den gegenwärtigen Bedingungen brauchen wir mehr denn je internationale Unterstützung. Für uns ist es wichtig, dass Kommunisten im Ausland selber auf den Positionen des proletarischen Internationalismus stehen und Informationen über uns als marxistische internationalistische Organisation in der Ukraine verbreiten. Denn es gibt verschiedene Sozialchauvinisten ohne Einfluss in der Ukraine, aber mit Verbindungen in Europa, die gerne für alle ukrainische Linken sprechen. Ihr solltet sie ignorieren oder entlarven. Wir sind die größte marxistische Organisation in der Ukraine und wir sind Internationalisten. Jedes Mal, wenn ein anderer Clown aus dem Sozruch, also Sozialbewegung, etwas im Namen des ukrainischen Linkens sagt, solltet ihr das Publikum an uns erinnern. Das Zweite, was wir uns von unseren Genossen im Ausland, insbesondere in Europa, wünschen, ist die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Flüchtlingen. Die ukrainischen Flüchtlinge in Europa sind in einer objektiv guten Position, um Kampagnen zu führen. Ukrainer haben ein heißes Temperament, ukrainische Migranten aus der Arbeiterklasse haben eine schwierige, objektive Situation, sie sind leicht zu radikalisieren, das sollte man ausnutzen. Nun mag es so aussehen, als ob alle Ukrainer hoffnungslos von Reaktionären betäubt wären, aber im Laufe der Geschichte hat es Fälle gegeben, in denen die Ukrainer nicht weniger oder sogar mehr rot waren als andere Nationen. Die Kommunistische Partei Kanadas bestand einst zu einem Drittel aus Migranten ukrainischer Herkunft. Wir bitten unsere europäischen Genossen, diese Tatsache zu beachten und ernsthaft über eine Zusammenarbeit mit ukrainischen Migranten nachzudenken, die zuverlässige Verbündete für die kommunistische Bewegung in Europa werden könnten. Wichtig sind für uns auch der Erfahrungsaustausch mit unseren Genossen im Ausland und Geld für die Entwicklung unserer Organisation. Wir freuen uns auf alle folgenden Referenten und wären dankbar für die finanzielle Unterstützung der IFU und der Kampagne Nieder mit dem Krieg. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Tanja.